Die Lesung aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 9.
Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten, und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte, und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht, und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt. Er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn ihr dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Ihr seht also, dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird, trägt nicht nur dazu bei, die Nöte der Gläubigen in Jerusalem zu lindern, sondern bewirkt noch weit mehr, indem er zu vielfachem Dank gegenüber Gott führt. Euer Einsatz bei diesem Projekt zeigt, dass ihr in eurem Glauben bewährt seid, und dafür werden die, denen ihr dient, Gott preisen. Sie werden ihn dafür preisen, dass ihr euer Bekenntnis zum Evangelium von Christus ernst nehmt und eure Verbundenheit mit ihnen und allen anderen auf eine so großzügige und uneigennützige Weise zum Ausdruck bringt. Und wenn sie für euch beten, wenn sie das voll Sehnsucht nach euch tun, weil Gott seine Gnade in so reichem Maß über euch ausgeschüttet hat. Dank sei Gott für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns gemacht hat.
Erntedank, ja, das steht heute im Kirchenjahr auf dem Programm. Wir feiern Erntedank aus Tradition einerseits, aber es wäre wirklich traurig, wenn wir nur aus Tradition feiern würden. Wir haben Grund zur Dankbarkeit, ganz grundsätzlich und generell, aber ich denke in diesem Jahr ganz besonders. In Zeiten der weltweiten Krise und des Lockdowns waren wir dennoch versorgt. Das hing einerseits natürlich an den systemrelevanten Menschen, die sich ohne Furcht und auch mit einer Selbstverständlichkeit eingebracht haben, ihren Dienst getan haben und darüber hinaus noch mehr. Aber auch Gott gegenüber, vor allem, weil von ihm das Gute ausgeht. Wir verdanken ihm Sonne und Regen, Saat und auch das Wachstum. Schlecht, also mit anderen Worten kann man sagen, das Leben. Das Säen und das Ernten ist die Aufgabe des Menschen. Und viele von uns verstehen das vielleicht gar nicht, weil sie in der Stadt wohnen oder weil sie keinen Garten haben oder kein Blumenbeet, geschweige denn Landwirtschaft. Das ist anders bei einigen, die hier sitzen. Heike Kluchert und Katrin Kruse, ich glaube auch zusammen mit Gabi Linke, haben hier dekoriert. Wunderschön. Die beiden kennen sich aus beim Säen und auch beim Ernten. Also sie wissen nicht nur, wie man hier schön schmückt, sondern sie wissen Bescheid, wie man sät, wie man erntet und auch was dazwischen liegt, davor, dazwischen und danach. Aussehen und Ernten sind heute das besondere Thema in unserer Predigt und ich verspreche, dass man keine landwirtschaftliche Ausbildung braucht, um die Predigt zu verstehen. Der gehörte Predigttext, den wir vorhin in der Lesung gehört haben, der ist aus dem Brief an die Korinther entnommen. Und auch die Korinther, die Empfänger des Briefes, die haben verstanden, dass Paulus, der Schreiber, hier keine Gartentipps gibt für den mediterranen Gemüsegarten. Wenn man die Verse vorher liest, und das ist grundsätzlich gut, wenn man in der Bibel liest, dass man auch ein bisschen davor liest und danach, dann versteht man, warum es eigentlich in diesem Abschnitt geht. Paulus fordert die Gemeinde in Korinth auf, Geld zu sammeln für die Glaubensgeschwister in Jerusalem, in der Urgemeinde. Und die hatten es offensichtlich nötig. Also die Korinther sollen etwas abgeben von dem, was sie hatten. Wir wissen jetzt nicht, ob die Korinther besonders wohlhabend waren im Vergleich zu anderen Gemeinden, aber irgendwas mehr mussten sie haben, dass sie sozusagen oder dass Paulus zur Spende aufruft. Aber beim Geben, da geht es nicht unbedingt um viel haben oder zu wenig haben vielleicht, dass man nichts gibt. Geben und Großzügigkeit sind keine Fragen des Portemonnaies oder des Überflusses. Das sieht man übrigens auch bei diesem World Giving Index. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben. Der zeigt auf, welche Länder weltweit am meisten spenden. Und interessanterweise sind es nicht unbedingt die G7-Staaten, die spenden könnten, sondern an erster Stelle steht Myanmar und genau an Platz 20 steht Deutschland. So ein bisschen traurig. Eines der reichsten Länder. Großzügig und gerne zu geben ist also keine Frage des Überflusses, sondern das ist eine Frage des Herzens. Was haben jetzt Säen und Geben in der Bibel miteinander zu tun? Welche Parallelen gibt es da zu finden? Wenn wir Samen aussäen in der Hand, dann haben wir eine Handvoll Samen und streuen aus. Und wir nutzen unsere Hand und unsere fünf Finger dazu. Und ich habe auch fünf Aspekte zum Thema Säen. Der erste ist, was ist eigentlich Säen? Ganz allgemein, also hier in der Bibel, ist Säen etwas Gutes tun. Man sagt das auch, man segnet andere. Also man tut etwas Gutes, damit sich etwas bewegt, damit etwas wächst. Reichlich säen heißt übertragen, also ganz allgemein, viel Gutes tun. Das kann man in unserer Gesellschaft an vielen Stellen. Immer mehr Menschen suchen sich auch extra einen Beruf, wo sie Gutes tun können, einen Beruf, der sinnvoll ist. Aber das ist hier in dem Text nicht unbedingt gemeint, sondern eher das, was man tut, ohne bezahlt zu werden. Hier im Text, also wie auch in anderen Stellen der Schrift, geht's eigentlich um die richtige Motivation, warum man Dinge tut. Und die Motivation, die sollte intrinsisch sein, also von innen her kommend. Das heißt dann, dass man nicht etwas tut, weil man irgendeine Belohnung dafür erwartet oder einen Lohn, ein Gehalt oder sich irgendwie einen anderen Vorteil verschafft oder erwartet oder weil man dazu verpflichtet ist, sondern das ist eine innere Regung des Herzens. Man tut es, weil es einfach richtig ist, es zu tun. Weil es richtig ist, dem Nächsten zu helfen, weil man ihm helfen möchte und damit vielleicht beiträgt zur Verbesserung seiner Lebenslage. Man tut es aus Nächstenliebe. Man segnet andere, weil Jesus es auch so vorgelebt hat und uns dazu auffordert, andere Menschen zu segnen, ob man sie mag oder nicht. Und auch unabhängig von den Reaktionen. Das Gegenteil von einer intrinsischen Motivation ist die extrinsische. Also, dass man nur dann etwas tut, wenn man sich was erhofft oder wenn man was dafür bekommt. Das könnte zum Beispiel auch ein Gehalt sein. Und es ist ja auch wichtig, dass wir Gehalt bekommen. Aber bei einer extrinsischen Motivation könnte es zum Beispiel, bei Kindern hört man das oft so, wenn die Eltern sagen, mach mal das und das. Und dann fragen die oft, ja, was bekomme ich dafür? Aber es ist ja nicht nur bei den Kindern so, sondern auch bei den Erwachsenen. Da ist es dann häufig ein bisschen subtiler. Sie leisten vielleicht bei einem Spendenaufruf Hilfe für humanitäre Zwecke. Aber manchmal geht es auch darum, sich dadurch sein Image zu verbessern oder das schlechte Gewissen zu beruhigen. Ich denke, gerade Personen des öffentlichen Lebens sind besonders in der Gefahr. Bei Wahlen sieht man das auch deutlich. Da lässt man sich sehr gerne fotografieren, zum Beispiel in einer sozialen Einrichtung, obwohl die Person vielleicht ganz selten da ist. Also das ist nicht das Gute, was Gott in der Bibel beschreibt oder als Segen verteilen beschreibt und erklärt und meint, sondern es ist etwas anderes. Es geht um die Haltung auch des Säens. Das ist der zweite Punkt. Man sollte nicht aus Pflicht heraus andere Menschen segnen, schon gar nicht aus Unmut oder aus Zwang, sondern in dem Text steht, man soll mit einem fröhlichen Herzen geben. Ja, so ein Herzenszustand der Fröhlichkeit ist generell ein Schlüssel für gute Resultate. Ich denke zum Beispiel ans Kochen. Wer pflichtmäßig kocht, weil er muss oder weil sie muss, das hat häufig ein anderes Resultat als der, der mit Begeisterung und mit Liebe kocht. Also natürlich muss die Person auch kochen können, sonst nützt die Begeisterung und Liebe auch nicht viel. Ja, hier im Bibeltext steht sogar, dass wir es gut überlegen sollen und mit Gott im Gespräch sein sollen. Wir sollen ihn einbeziehen, wenn wir etwas geben und mit guter Haltung. Also mancher handelt im Affekt, manche lassen sich überreden oder so emotional auch einlullen oder ein schlechtes Gewissen machen. Und die Bibel gibt uns hier den Rat, weise zu sein und das zu geben, wie man sich das im Herzen vorgenommen hat. Also es ist ein Entschluss, den man nach Überlegung und Gebet fasst. Das dritte ist, der dritte Gedanke zum Säen, man muss den richtigen Zeitpunkt wählen. Und der hängt vor allem natürlich mit dem Zweck zusammen. Denn es ist ja so, dass jeder Mensch hat nur begrenzte Ressourcen. Und die Ressourcen sollte man auch wohl überlegt einsetzen. Jeder von uns, der schon mal Blumensamen gesät hat, der weiß, dass es für jede Sorte eine geeignete Zeit gibt, den richtigen Monat, um auszusäen. Sonst passiert nicht viel. Und außerdem ist auch der Grund, wo der Samen hingestreut wird, nicht unerheblich. Also es gibt die falsche Zeit und es gibt auch den ungeeigneten Grund für Säen. So kann keine Frucht hervorkommen, vor allem ja keine bleibende Frucht. Der vierte Punkt beim Säen, was ist eigentlich Saatgut? In dem Text ist es eindeutig, das sind die Finanzen. Und das kommt einem auch sofort in den Sinn. Aber es können auch andere materielle Dinge sein in dem Bereich, wo gerade Not ist und Mangel herrscht. Und das war offensichtlich in der Gemeinde in Jerusalem der Fall. Und Paulus fordert auf, dass die Gemeinde in Korinth Verantwortung übernimmt und für die Geschwister in Jerusalem sorgt. Ein anderes Saatgut könnte Arbeitskraft sein oder eine Zeitspende. Da fällt mir sofort das Ehrenamt ein. Alle, die ehrenamtlich in der Gemeinde mitarbeiten, die säen einfach Gutes. Und sie tun das mit den von Gott geschenkten Gaben. Sie tun das nicht aus Pflicht heraus, sondern mit Freude. Und unsere Gemeinde lebt vom Ehrenamt. Viele bringen sich fast jeden Sonntag hier ein. Und sie tun das aus einer intrinsischen Motivation heraus. Also sie tun das, weil sie es gerne machen, weil sie es von Gott zu sehen und weil sie auch Freude dabei haben. Ja, aber so ein Saatgut ist nicht beschränkt bezüglich der Arbeitskraft oder der Zeitspende auf Gemeinde, sondern man kann auch seine Nachbarschaft segnen. Man kann zum Beispiel die überforderte Kollegin auf der Arbeitsstelle unterstützen, wenn sie nicht weiterkommt. Oder in der Schule, wenn jemand gemobbt wird, kann man die Person unterstützen. Das ist auch eine Spende an Zuwendung und Zeit. Ja, und das ist auch der dritte Punkt. Man spendet Liebe und Freundlichkeit und Vergebungsbereitschaft. Und in gewisser Weise ist das auch Saatgut. Und damit sollte man verschwenderisch sein. Allerdings kann man nur das geben, was man empfangen hat. Und wer von Gott keine Liebe empfängt oder das nicht annimmt, dessen Tank ist auch leer und der kann auch schlecht die Liebe Gottes weitergeben. Der fünfte Punkt, Was ist die Auswirkung von diesem Säen, diesem guten Tun? Dieses Aussehen, zu dem Paulus die Korinther auffordert, das baut nicht auf menschliche Logik oder Berechnung auf, sondern auf göttliche Versorgung und Fülle. Weil nach menschlicher Logik heißt viel geben, weniger zu haben. Ganz normal. Bei Gott dagegen heißt viel geben, viel zu bekommen und reich zu sein. Es ist nicht nur kein äußerlicher Reichtum, aber vor allem auch ein innerlicher Reichtum. Nach menschlicher Berechnung heißt viel Zeit investieren für andere Menschen, wenig Zeit für mich selbst zu haben, vielleicht auch sogar ausgebrannt zu sein. Aber nach göttlichem Prinzip heißt Zeit in andere Menschen zu investieren, auch genug Zeit zu haben für sich selbst, für all das Wichtige und erfüllt zu sein mit Frieden, mit Freude und mit Kraft. Die unmittelbare Auswirkung ist in dem Text auch noch zu sehen und zu lesen. Also, dass wir den Mangel erstens bei den anderen auffüllen oder ausfüllen, wenn wir geben, wenn wir aussäen. Also wir beseitigen einen Mangel bei anderen. Wir werden dabei reich beschenkt von Gott. Und bei alledem ehren wir Gott, indem andere Menschen, nämlich vor allem den Menschen, denen wir geholfen haben, Gott ehren. Sie geben ihm die Ehre. Ich möchte jetzt zum Abschluss so eine besondere Zeit anbieten. Und zwar stellen Sie sich vor, Sie sitzen mit Ihrem Liebsten oder mit Ihrer Liebsten an einem Tisch bei einem Candlelight-Dinner. Und Sie möchten der Person gerne Danke sagen. Danke für alles, was er oder sie Ihnen bedeutet, was er Ihnen geschenkt hat und getan hat. Und das wollen wir jetzt machen. Und zwar wollen wir jetzt eine Zeit der Stille haben, wo jeder vielleicht die Augen schließen kann und diesem Geliebten Gott selbst seinen Dank ausdrücken. Danken für alles, was er ihnen geschenkt hat. Für die Lebenszeit, für die Gaben, für die lieben Menschen, die uns umgeben, für Lebenskraft, für Geld, Job, Ressourcen, für die Gemeinde, für Frieden im Land, Regen und Sonne, für 30 Jahre Einheit und was Ihnen noch sonst einfällt. Aber bitten Sie ihn auch für die geschenkten Ressourcen, die er Ihnen geschenkt hat, für die Gaben, dass Sie sie sinnvoll einsetzen und auch mit einer guten Haltung. Das Saatgut, Finanzen, Zeit, Gaben, Freundlichkeit und Liebe auszusäen zur rechten Zeit und auch aus gutem Grund und gutem Grund.